Wenn dann plötzlich die Haut endlich nachhaltig abheilt, Entzündungen zurückgehen und die Menschen sagen, wow, ich bin glücklich, ich muss gar nicht mehr viel tun, ich brauche gar nicht mehr viele Arzneimittel, weil es mir so gut geht. Und dann noch sagen, ja, mein Immunsystem ist auch besser, ich habe weniger Infekte und besser schlafen klappt auch. Und vielleicht ist noch irgendeine andere Erkrankung mit abgeheilt. Dann ist genau das erreicht, was ich erzielen wollte als Ärztin, nämlich Menschen insgesamt rundum ganzheitlich gesünder zu bekommen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Hierbei ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Und ihr merkt vielleicht schon direkt, nein, ich bin nicht Dr. Yael Adler, die ist aber auch hier. Ich bin Tim Winterscheid, hallo. So, und jetzt hallo Yael. Heute in einer anderen Rolle, weil du bist heute unsere Expertin. Denn es geht um das Thema Ernährung und Darmgesundheit. Und das ist so ein bisschen dein Steckenpferd, kann man sagen. Du hast auch kürzlich ein Buch dazu geschrieben. Es heißt Genial ernährt, klüger essen, entspannter genießen und besser leben. Und ja, wir hoffen natürlich, dass du auch so ein paar Tipps und Tricks, die du in dem Buch aufgeschrieben hast, auch heute hier mit uns teilst. Darum, Yael, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank auch für den Rollentausch.
Ja, ist interessant, oder? Auch mal
macht Spaß,
auf der Seite zu sitzen. Lass uns mal direkt reingehen. Dein Buch heißt Genial ernährt. Was ist denn für dich geniale Ernährung?
Ich finde, es ist schon so, dass viele Menschen so nicht so ein gutes Gesundheitsbewusstsein haben. Da gibt es auch wirkliche Untersuchungen dazu. Und wir wissen, wenn man über seinen Körper Bescheid weiß, kann man ja viel besser auf den aufpassen. Und gerade bei der Ernährung gibt es ganz viele Mythen und falsche Annahmen. Und außerdem sind Menschen desorientiert und hilflos. Und wenn man dann für Wissen sorgt, das ist meine Aufgabe, dann können Menschen sich besser um sich, ihre Gesundheit kümmern. Denn wir wissen, dass eine gesunde Ernährung, was auch immer das jetzt, wollen wir jetzt klären, bedeutet, den Menschen in die Lage versetzt, weniger Krankheiten zu haben und länger gesünder zu leben und mehr Lebensqualität zu haben. Wir leben ja schließlich auch nur einmal. Und die ganzen Zivilisationskrankheiten, so wie Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Herzinfarkt und Schlaganfall und auch übrigens Demenz, die Fettleber oder auch einige Krebserkrankungen, die hängen sehr, sehr eng mit der Ernährung zusammen und es lohnt sich, diese deswegen in den Blick zu nehmen.
Also das ist geniale Ernährung. Jetzt gucken wir uns einmal noch die andere Seite an. Was ist denn eigentlich ungesunde Ernährung für dich?
Also ungesunde Ernährung ist das, was vielen Menschen passiert, wenn sie nicht so bewusst essen, nebenher essen, nicht auf die Qualität achten, nicht auf ihr Körpergefühl achten und natürlich alle Extreme, die die Natur für uns nicht so gedacht hat. Sehr süßes Essen zum Beispiel, sehr salziges Essen, dann sehr industriell verarbeitete Kost ist oft sehr ungesund, die ist oft sehr kaloriendicht, da ist viel schnell freisetzender Zucker drin, viele Geschmacksverstärker, viel Salz, viel ungesunde Fette, die also auch im Körper zu Entzündungen führen können. Und wenn man das immer isst, dann wird man krank, dann wird man auch übergewichtig und dann kann es lebensverkürzend sein. Und das ist ungesunde Ernährung.
Jetzt mal so aus deinem Alltag als Dermatologin, was sind da so Dinge, auf die du besonders häufig triffst? Also wo haben Leute noch so Verbesserungspotenzial in Sachen Ernährung?
Also ich bin als Hautärztin zur Ernährung gekommen, weil ich gesehen habe, dass man die Haut gar nicht immer richtig doll gesund bekommt, wenn man immer eine Creme mit Cortison oder Antibiotikum draufschmiert. Dann kommt die Krankheit oft sehr schnell wieder. Und ich dachte immer, Mensch, es muss doch was geben, wie wir die Haut von innen gesund machen können. Bis ich dann zur Ernährung gekommen bin. Ich habe schon damals in der Ausbildung gelernt, ja, Schönheitsschlaf ist wirklich gut für die Haut oder Buttermilch macht die Haut schön.
Ah, okay, ja.
Oder zu viel Hefepilz im Darm sind irgendwie auch nicht so gut für die Hautgesundheit. Oder der Magenkeim Helicobacter pylori, den manche Menschen haben,
klar, kennt man,
kann
man schon mal gehört.
Zum Beispiel, der kann nicht nur Magenkrebs machen, sondern auch die Rosacea, also so eine entzündliche Erkrankung im Gesicht, verstärken. Es lohnt sich also immer auch im Inneren nachzugucken. Und dann habe ich angefangen, im Blut der Patienten nachzumessen, was da vielleicht aus dem Lot ist. Also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega-Fettsäuren, aber auch einfach der normale Stoffwechsel, die Hormone. Und gesehen, wenn ich die dann optimiere, weil wenn da irgendwas aus dem Lot ist, dann klappt der ganze Stoffwechsel eben nicht gut. Plötzlich wird die Haut gesund. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Darm zu beschäftigen, mit der Darmflora. Das Mikrobiom ist ja ein Stichwort, was man seit Jahren mittlerweile sehr intensiv erforscht.
Da wollen wir auch gleich noch ganz ausführlich sprechen.
Und auch da kannst du über die Darm-Haut-Achse Menschen gesund bekommen. Und wenn dann plötzlich die Haut endlich nachhaltig abheilt, Entzündungen zurückgehen und die Menschen sagen, wow, ich bin glücklich, ich muss gar nicht mehr viel tun, ich brauche gar nicht mehr viele Arzneimittel, weil es mir so gut geht. Und dann noch sagen, ja, mein Immunsystem ist auch besser, ich habe weniger Infekte und besser schlafen klappt auch und vielleicht ist noch irgendeine andere Erkrankung mit abgeheilt, dann ist genau das erreicht, was ich erzielen wollte als Ärztin, nämlich Menschen insgesamt rundum ganzheitlich gesünder zu bekommen.
Also Ernährung eigentlich so eine kleine Wunderwaffe. Jetzt ist es aber so, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, so die Ernährung umzustellen, heißt ja auch immer irgendwie liebgewonnene Rituale manchmal über Jahre aufzugeben. Ich fürchte, ich kenne schon so ein bisschen die Antwort, aber ich muss ja trotzdem die Frage stellen. Es liegt ja nahe, jetzt gibt's ja Supplements, ganz viele Nahrungsergänzungsmittel. Was ist denn, wenn ich meine Gewohnheit nicht ändere, weil ich esse gern irgendwie fettig, ich esse gern süß und nehme dafür aber Supplements ein? Ist das eine gute Lösung?
Nahrungsergänzungsmittel, sagt es ja schon, es ist, wenn überhaupt, nur ergänzend. Also die Basis muss natürlich schon die Ernährung sein. Und hier ist ganz wichtig, auf eine pflanzenbasierte Kost zu setzen. Mhm. Es darf auch für diejenigen, die Fleisch mögen, Fleisch dabei sein. Es kommt hier immer auf die Balance und auch auf die Qualität an. Eine pflanzenbasierte Kost liefert dir ganz viel an Mikronährstoffen, also Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien, aber auch an sekundären Pflanzenstoffen, die wir brauchen, um gesund zu sein. Und natürlich auch Ballaststoffe, die wiederum die Darmflora stärken. Das heißt, du kriegst sehr viel über die Ernährung. Aber leider sehen wir, dass viele der Lebensmittel, die wir heute kaufen, doch verarmt sind an Mikronährstoffen, weil die eben auch nicht mehr auf so reichhaltigen Böden gewachsen sind oder weit gereist sind oder schon verarbeitet sind oder lange in Luft und Licht gelegen haben. Das heißt, es kann sein, dass du über die Ernährung trotzdem nicht mehr so viel bekommst, wie du vielleicht zu Steinzeitzeiten bekommen hättest. Ja. Und das könnte man dann auch im Blut wahrnehmen. Das merkt man dann. Aber man merkt es eben nicht immer gleich an richtigen klinischen Symptomen. Und es ist ja so, wenn wir eine nicht so gute Darmflora haben, macht das auch die Aufnahme von den Mikronährstoffen aus dem Essen schlechter. Die Bakterien helfen uns nämlich bei der Verdauung, praktisch den Speisebrei mit zu zerlegen und zu zerhäckseln und dann diese ganzen Mikronährstoffe aufzunehmen und in den Körper zu leiten. Es sind also zwei Dinge. Zum einen das Essen und zum anderen das, was in uns vielleicht in Schieflage geraten ist. Und die Darmflora gerät in Schieflage, leider durch Antibiotika, die vielleicht unnötig oder zu viel gegeben oder gegeben werden mussten, aber auch durch andere Medikamente, durch Mikroplastik, durch Umweltgifte, durch zu viel Salz, durch zu viel Zucker. Und auch wenn wir nicht gut schlafen oder uns muskulär nicht bewegen oder eben eine Kost zu uns nehmen, die zu wenig Ballaststoffe enthält.
Das ist spannend. Ich hatte gerade eine neue Erkenntnis, weil du sagst, in den Lebensmitteln wird es eher weniger von wichtigen Stoffen. In der Werbung hat man eher das Gefühl, es wird mehr. Also man kennt ja ganz viele Joghurts und sonstige Lebensmittel, wo das draufsteht, dass von irgendwas besonders viel enthalten ist.
Naja, das ist so dieses funktionelle Essen auch. Man will eben Defizite ausgleichen in dem Essen und gleich noch ein gesundes Zusatzprodukt. Dafür sind natürlich auch eine ganze Branche damit beschäftigt. Tatsache ist, es gibt schon Mängel, die fast alle haben, und das ist Vitamin D.
Ja.
Und wir wollen also ja auch nicht so viel in die Sonne gehen, weil wir sonst ja sehr schnell altern oder sehr viel Hautkrebsrisiko haben, gesteigertes Hautkrebsrisiko. Und wir sehen leider auch eben steigende Zahlen von Hautkrebs, weißen und schwarzen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, nicht zu viel in die Sonne zu gehen. Das heißt, Vitamin D kann man sehr gerne als Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Babys bekommen das ja auch schon.
Immer von Anfang an.
500 Einheiten meistens, beim Stillen.
Genau.
Ja, und auch ältere Menschen, Osteoporose-Gefährdete bekommen das auch, gerade Frauen ab der Menopause. Aber mittlerweile weiß man, dass Vitamin D für jeden Menschen wichtig ist. Das Krebsrisiko sinkt, die Virusabwehr steigt, es gibt weniger Entzündungen im Körper und stärkere Knochen und noch vieles andere ist positiv durch Vitamin D beeinflussbar. Man liest eben auch, dass beispielsweise in Deutschland, wenn alle das substituieren würden ab 50, dann gäbe es 300.000 Krankheitsjahre weniger. Mhm. Ne? Und Menschen würden länger leben und so. Also das ist schon ganz gut. Außerdem kann man es heutzutage sehr gern kombinieren mit K2, weil das den Knochenaufbau nochmal stärker macht und auch die Gefäße besser vor Verkalkung schützt. Schützen hilft. Das ist nicht immer nur eine Sache alleine, aber es ist einer der Faktoren. Auch allen Leuten fehlen die Omega-3-Fettsäuren im Grunde. Mhm. Das ist das, was so im Fischöl und im Algenöl ist. Und da sind besonders die beiden starken EPA und DHA drin. Die wollen wir unbedingt haben, weil DHA zum Beispiel Gehirnsubstanz mit aufbaut und damit hilft, vor Demenz zu schützen. Und EPA zum Beispiel die Zellmembran weicher macht, dass wir also nicht so starre Zellmembranen haben, die wie so ein Lattenzaun sind, sondern die bei einem Fisch aus Fischöl sich so reinsetzen in die Zellmembran. Die haben ganz viele Knicke und sind nicht gerade und dadurch wird alles so ein bisschen weicher und flexibler. Dadurch haben wir weniger Probleme mit Durchblutung, mit zu hohem Blutdruck. Wir haben auch die Zellen, die besser flutschen können. Und wir haben einen starken antientzündlichen Effekt, den ich als Hautärztin natürlich immer nutze, wenn die Leute entzündliche Hauterkrankungen haben. Und dann also, vielleicht noch zum Schluss, was noch fehlt den meisten Menschen, ist Selen. Die Böden sind leer.
Gibt es auch manchen Haarshampoos oder so, habe ich das mal gesehen?
Also von außen ist es,
Also
von innen auf jeden Fall
besser,
kommt das ja an. Und das wichtige Volkssupplement ist das Jodsalz.
Ja.
Ja, wir leben in einem Jodmangelgebiet und weil Menschen dann einen Kopf bekommen können, Struma, ja. Knoten, Zysten, die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, Hashimoto oder sogar Schilddrüsenkrebs, all das kann mit einem Jodmangel zusammenhängen, weshalb eigentlich jeder mit Jodsalz versorgt werden sollte. Wir sollen ja nicht so viel Salz essen, aber wenn, dann sollten wir jodierte Speisesalz nehmen und nicht auf Bergsalz, Himalaya-Salz,
ja,
Meersalz umswitchen.
Weil im Netz findet man ja auch manchmal so Leute, die dann sagen, nee, lieber dieses ganz natürliche Salz, was nicht mit irgendwas angereichert ist.
Das ist doof.
Aber das ist doof.
Das ist wirklich eine schlechte Entwicklung und die Leute haben deswegen mehr Schilddrüsenprobleme. Ist ein falscher Trend. Also Jod ist sehr, sehr gut. Es gibt ganz wenige Situationen, wo Jod als Supplement oder als Nahrungsergänzungsmittel, gibt es ja auch als Tabletten, nicht geeignet ist. Das sagt einem aber schon der Schilddrüsenarzt. Also in ganz seltenen akuten Situationen ist das nicht okay. Selbst bei Hashimoto, wenn da jetzt keine akute Entzündung ist, darf man und sollte man durchaus auch jodiertes Speisesalz zu sich nehmen. Und Jod und Selen sind übrigens beide wichtig, damit die Schilddrüse Schilddrüsenhormone für uns produziert. Und die sind ganz wichtig für unsere allgemeine Gesundheit und auch für die Haut. Und dann, wo viele so dran denken, ist Vitamin B12.
Genau, weil du hast gerade gesagt, pflanzliche Ernährung ist gut. Ich selber bin Vegetarier, da hört man immer, ja okay, dadurch nimmt man weniger Vitamin B12 zu sich. Da hätte ich jetzt gedacht, das gehört auf jeden Fall dazu.
Ja, das ist nicht so, sondern als Vegetarier hast du in der Regel auch gar keinen Mangel. Aber als Veganer, da hast du sehr häufig einen Mangel oder hast du eigentlich einen, weil du gar keine tierischen Produkte zu dir nimmst. Wenn du Vegetarier bist, isst ja zum Beispiel Ei und viele essen dann auch Fisch. Also das ist ja so, jeder isst ja so ein bisschen unterschiedlich. Aber auf jeden Fall über tierische Produkte kommst du da schon ran. Es muss eben nicht immer Fleisch sein. Das Ding ist, die meisten haben keinen B12-Mangel. Und selbst wenn du dich jetzt so müde und schlapp fühlst, heißt das nicht, dass du einen B12-Mangel hast und du solltest das im Blut messen. Das macht sogar der Hausarzt. Sogar das ist eine Kassenleistung. Vitamin B12 im Serum oder noch genauer der Wert Holo-TC, das aktive Vitamin B12. Und es gibt Menschen, die fischt man dann tatsächlich raus. Die können das über die Nahrung, obwohl sie auch meinetwegen Fleisch essen, nicht so gut aufnehmen. Warum? Weil in ihrer Magenschleimhaut der Intrinsic Factor fehlt. Also das Taxi, das hilft, das B12 in den Körper zu fahren. Wenn die zum Beispiel eine chronische Magenschleimhautentzündung haben. Und diesen Menschen bringen dann Supplements auch nicht so viel. Denen muss man das dann spritzen.
Okay.
Wenn man das rechtzeitig entdeckt, dann kann man die bewahren vor Blutarmut, vor Nervenschäden, vor Haut- und Schleimhautproblemen und noch viel mehr. Das ist also ganz, ganz wichtig, danach zu schauen. Aber es nur blind einzunehmen, ist problematisch. Ich als Hautärztin sehe zum Beispiel, dass Menschen durch zu viel Vitamin B12-Supplements schwere Akne bekommen können. Mhm. Weil das Aknebakterium frisst B12, findet es richtig lecker und fängt dann, mehr Entzündung zu produzieren.
Ja.
Und auch gab es mal Daten, die sagen, das ist aber noch nicht ganz verstanden. Ich will nur sagen, es ist nicht unkritisch, so eine Einnahme von Supplements. Eventuell bei etwas reiferen Herren, die zu viel B12 nehmen, könnte das Lungenkrebsrisiko steigen. Ist noch, wie gesagt, nicht abschließend bewiesen, aber solche Daten habe ich gefunden bei der Recherche. Das heißt, man sollte lieber messen, beziehungsweise sich dann auf solche Empfehlungen dann stützen, die, wo man weiß, da macht man nichts falsch. Und bei Frauen ist vielleicht noch ganz wichtig, auch Eisen immer zu bedenken. Ja. Wenn man menstruiert, verliert man viel Blut. Und manche Frauen haben ja auch Schmierblutungen oder sehr heftige Blutungen. Und dann sind die dauernd blutarm. Wir brauchen das Eisen ja, damit der rote Blutfarbstoff auch Sauerstoff durch den Körper transportieren kann. Dafür ist das Eisen wichtig. Das heißt, die sind müde, die sind schlapp, die altern schneller, die haben auch mehr Entzündungen, Haarausfall. Und so dieser Sauerstoffmangel, den sieht man ja dann auch, oder diese Minderdurchblutung, die Anämie, die Blutarmut an der Blässe, die man so hat.
Gibt es denn Leute, bei denen du sagst, für die sind so Nahrungsergänzungsmittel ganz besonders wichtig? Also bei Frauen wäre es jetzt Eisen, Leute, die
und bei Schwangeren
in Norddeutschland
natürlich
wohnen, wo noch weniger Sonnenschein, für die dann Vitamin D.
Also bei Schwangeren auf jeden Fall. Für Schwangere ist es ganz wichtig, an Jod zu denken, damit die Schilddrüse gut arbeiten kann, damit das Kind in der Gehirnentwicklung vorankommt. Und auch Folsäure ist für die neurologischen Strukturen, für die Entwicklung wichtig. Mittlerweile gibt man Schwangeren oder Frauen, die die Schwangerschaft planen, auch Dinge wie Omega-3-Fettsäuren. Das wusste man früher noch nicht, aber jetzt weiß man, auch das ist ganz, ganz wichtig für die Gehirnentwicklung des Kindes. Und da sollte man auf gängige Supplements zurückgreifen. Aber auch ältere Menschen, kranke Menschen, Menschen, die sehr viel Sport treiben, Pubertierende, die haben alle gesteigerte Bedürfnisse nach Mikronährstoffen. Und es kann eben wirklich sinnvoll sein, mit Supplements zu arbeiten, auch wenn immer noch Leute sagen, nee, gesunde Ernährung reicht. Ich sehe als Ernährungsmedizinerin, die das täglich bei Menschen im Blut misst, dass es oft nicht reicht. Und dass nicht bei jedem immer alles gleich ist und dass man individuelle Lösungen finden soll.
Was ist denn dein Tipp für alle, die jetzt zuschauen, zuhören? Wie finde ich denn raus, welche Supplements mir oder welche Nährstoffe mir jetzt vielleicht fehlen, also was ich unterstützen sollte?
Also ganz ehrlich, am ehesten und sichersten, wie in der Wissenschaft üblich, findest du es heraus, wenn du es misst im Blut. Ja, und da in den Zellen, nicht nur was so rumschwimmt im Serum. Da muss man eher eine Beratung, die ein bisschen gezielter ist, vielleicht einholen. Das können die Ärzte machen, das können die Apotheker machen. Und vor allem spezialisiert sind Ernährungsmediziner und Präventionsmediziner.
Wenn ich das jetzt weiß, was mir fehlt, das ist ja dann so der erste Schritt. Im zweiten Schritt, was ist die richtige Einnahme? Also nehme ich das irgendwie zu den Mahlzeiten ein? Beim Jod, klar, da ist es irgendwie mit dem Salz zusammen. Das nehme ich also während der Mahlzeiten ein. Kann man das so allgemein sagen?
Es gibt einen Tag-Nacht-Rhythmus, einen Biorhythmus, und der hilft uns manchmal. Zum Beispiel das Vitamin B6 fehlt durchaus häufiger mal. Das nimmt man gerne morgens, weil das aktiviert. Die anderen B-Vitamine tendenziell eher abends, was manchmal ein Vitamin B-Komplex etwas schwierig einzunehmen macht, weil ein Teil würde man morgens, ein Teil lieber abends nehmen. Mhm. Omega-3-Fettsäuren nimmt man immer gerne zum Essen. Wenn man auch Fett isst, dann ist gleich die Fettverdauung angekurbelt und dann kann Omega besser in den Körper sausen. Metalle sollte man nicht zusammen kombinieren, weil die sich gegenseitig in der Aufnahme hemmen können. Magnesium beispielsweise sehr gerne vor dem Nachtschlaf, weil es hilft bei der Verdauung, dass das Herz gut arbeitet, für die Muskulatur, aber es entspannt auch. Es gibt ein paar Dinge, die man tatsächlich beachtet, und anderes kann man einfach, weil es ein Nahrungsergänzungsmittel ist, einfach zur Mahlzeit dazu nehmen.
Einfach so dazu nehmen. Was ist so der Ort, wo gehe ich hin, wenn ich da was kaufen möchte?
Bin natürlich eine große Anhängerin von Beratung, und also entweder ein Arzt berät ein, das kann ein Internethandel sein, das kann eine Drogerie sein, das kann die Apotheke sein, oder der Apotheker berät ein. Es sollten eben pure Produkte sein mit einer guten Qualität, ohne unnötige Zusatzstoffe, mit Zertifikaten, am besten von großen, bewährten Herstellern, damit man sich nicht irgendwelche Schwermetalle mit einkauft, die vielleicht irgendwo importiert worden sind. Das gibt's nämlich leider auch.
Wer das hier als Video guckt, also wer gerade den Videopodcast schaut, der sieht vielleicht, hier stehen schon so ein paar Produkte auf dem Tisch.
Ja.
Sind das Sachen, ich schaue mal ganz drauf, über die du schon gesprochen hast?
Also ich habe hier etwas mitgebracht, was jetzt aus meiner heimischen Küche auch ist. Ich darf es mal rieseln. Das ist wie Kristallzucker. Und wenn ich das probiere, du kannst das, wenn du möchtest, gebe ich dir mal auf die Hand.
Ja, sehr gerne. Ich versuch's mal.
Ich kann es dir auf die Hand legen. Probier mal, wie das schmeckt.
Es sieht
ist nicht giftig.
Es sieht wirklich aus wie Zucker.
Und was ist es?
Schmeckt wirklich auch ein bisschen süß.
Ja, genau. Also, es schmeckt leicht
süß.
Es schmeckt
wirklich auch
wie Zucker. Und was ist das? Mhm. Das ist eine Aminosäure, die heißt Glycin. Und diese Aminosäure gibt es als Nahrungsergänzungsmittel, um gesunde Süße zu ermöglichen, um Anti-Aging-Effekte im Gehirn, so sagt gerade die aktuelle Longevity-Langlebigkeitsforschung, im Gehirn zu erzielen, den Schlaf zu verbessern. Und es ist auch gut für den Kollagenaufbau. Also ich benutze das immer, um zum Beispiel meinen Quark mit Nüssen und Saaten und ein paar Obststückchen damit zu süßen.
Ja.
Bei Nahrungsergänzungsmitteln stört mich sehr häufig, dass die künstlich gesüßt sind mit Süßstoffen. Und wir sind ja im Gesundheitspodcast Süßstoffe. Da muss man doch vorsichtig sein. Da gab es eine Zeit, da wurde gesagt, nee, die werden ja einfach so durch den Körper durchgeleitet. Die machen nichts. Sie machen ja keinen Insulinanstieg, weil ja gar kein Zucker da drin ist. Mittlerweile sehen viele Wissenschaftler das anders. Die sagen, das Gehirn denkt, da kommt ja jetzt was Süßes und dann kommt aber gar keine Energie. Könnte sein, dass das auch zu mehr Heißhunger führt. Also dieser intensive Süßgeschmack im Gehirn, den wollen wir nicht. Das sagt auch die WHO ganz klar. Weder Zucker noch Süßstoffe, die hier oben immer Alarm schlagen, weil die uns in so eine Art Sucht führen. Mhm. Und außerdem, das ist vielleicht noch viel krasser, hat man gesehen, in dem Moment, wo man das isst, da steigt der Zuckerspiegel und der Insulinspiegel nicht an. Aber hast du mal die nächste Mahlzeit angeguckt? Oh, da ist plötzlich eine Diabetes-Typ-2-artige Regulationsstörung.
Ja.
Weil die Darmbakterien versuchen, die Süßstoffe, diese künstlichen, natürlich zu fermentieren, so wie sie das kennen. Alles, was da reinkommt, wird zersetzt, verarbeitet. Und die machen das ganz verzweifelt. Und das führt dazu, dass sich, sagen wir, die falschen Bakterien vermehren und es zu einem Diabetes Typ 2 Risiko kommt. Und man hat auf jeden Fall in großen Untersuchungen gesehen, dass Menschen, die sehr viele süßstoffgesüßte Limonaden beispielsweise zu sich nehmen, keineswegs die schlankeren, gesünderen sind, sondern sehr häufig Übergewicht haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, auch übergewichtsassoziierte Krebserkrankungen. Und da könnte man jetzt sagen, die sind doch eh übergewichtig, ist doch klar, das hat dann keinen Einfluss. Also es ist keine Kausalität, sondern eine Koinzidenz, so sagt man. Also keine Begründung, aber geht mit dem einher. Tatsache ist aber, es hilft diesen Leuten nicht, schlanker zu sein. Vielleicht auch, weil sie denken, oh ja, jetzt habe ich ja eine süße Limonade getrunken, die aber gar keine Kalorien hatte. Jetzt kann ich woanders mehr zulangen. Das weiß man halt alles genau noch nicht. Aber ich würde die Finger davon lassen, weil jetzt wirklich die Wissenschaft gezeigt hat, dass die Darmflora-Veränderungen durchaus negative Effekte haben können. Milde Süßung, wie zum Beispiel Glycin, eine gesunde Aminosäure.
Ist ganz gut, also wirklich.
Ist ein cooler Kompromiss.
Ja.
Und ich habe noch was anderes mitgebracht. Das ist auch, ich bin hier so eine Pulver-Queen heute. Das ist auch so, das ist so ein bisschen wie Puderzucker. Wenn du willst, darfst du es auch mal probieren. Ist auch nicht giftig.
Ja, vielen Dank.
Hier handelt es sich um Galaktose und Tagatose.
Das ist jetzt, also auch wieder weißes Pulver, so ein bisschen feiner.
Ja.
Das ist aber auch,
das gibt's auch
so eine leichte Süße.
Genau. Und das gibt es auch als Sirup. Und damit kannst du eben deine Süßspeisen süßen auf gesunde Weise. Das sind auch Zucker, aber sogenannte intelligente Zucker, die auch in der Muttermilch vorkommen.
Das klingt schon mal gut. Intelligent klingt gut.
Und die werden auch jetzt durch Fermentation gewonnen. Und die Galaktose ist zum Beispiel dafür da, die Schleimhäute zu stärken, weil der Schleim auch mit Galaktose aufgebaut wird. Und vor allem aber auch Gehirnzellen sich vermehren zu lassen, die Kommunikation unter Gehirnzellen zu ermöglichen. Und sogar bei Menschen, die Zucker, also den klassischen Zucker nicht mehr, den Haushaltszucker, Glucose, nicht mehr in ihr Gehirn als Energiequelle aufnehmen können, weil sie eine Demenz haben. Man nennt das auch Alzheimer oder Typ 3 Diabetes. Die haben oft eine Insulinresistenz im Gehirn. Die können also mit dem Zucker nichts mehr anfangen. Mit der Galaktose kann man die wieder kognitiv aufhellen, diese Menschen. Und was auch geht natürlich, um einen gesunden Haushalt zu haben im Hinblick auf Zucker, ist Zimt als Gewürz, das hat wirklich einen positiven Effekt auf den Zuckerstoffwechsel. Und dann Vanille ist ja auch so ein süßliches Aroma, Süßholzwurzel. Also Gewürze kann man nehmen, man kann Kakao nutzen, man kann aber auch zum Süßen Banane nehmen und Datteln. Die sind zwar sehr süß, aber die haben auch Fruchtzucker, was ja so als Süßstoff auch richtig schlecht wäre, als purer Süßstoff. Mhm. Aber verpackt in diesem süßen Obst plus Ballaststoffe ist eine gute und gesunde Art zu süßen. Und diese ganzen Sirupe und Honig und das ist leider alles, oder auch Obstsäfte en masse, das ist alles nicht so günstig. Das heißt, es muss nicht immer ein Nahrungsergänzungsmittel sein, aber man kann damit arbeiten und hat wirkliche Gesundheitseffekte erzielen.
Das sind jetzt quasi Ersetzungsmittel, also mit denen man herkömmliche
intelligente
Zucker ersetzt.
Ja. Mhm. Also es ist halt so ein Mischding zwischen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Eigentlich ist es ein Lebensmittel.
Lass mich noch ein Pülverchen probieren, weil da steht noch, glaube ich, eine dritte Box, ne? Die ist da auch wieder Pulver drin?
Ja, wir sind ja jetzt hier in Berlin, deswegen denken alle, wir haben es hier mit dem Koks, ne? Das musst du nicht probieren, das schmeckt einfach nach nichts.
Ah, okay.
Das ist ein löslicher Ballaststoff. Mein Liebling, Akazienfasern. Gibt's von verschiedenen Herstellern. Ich habe es jetzt einfach mal in so eine Dose abgefüllt.
Das sieht so ganz fein aus, ne?
Ist ganz fein, du kannst gerne auch mal reingreifen.
Ja.
Ja.
Ja, wirklich. Ja.
Ja. Und schmeckt nach nichts, kannst du trotzdem auch
Mehl
kosten.
Fast.
Ganz genau. Und wenn du das in Wasser tust, ein Glas Wasser füllen und dann oben einen Esslöffel reinfüllen, dann hast du einen Effekt auf deine Darmbakterien, nämlich dass die lieben Darmbakterien, die gesundheitsförderlichen Darmbakterien, das fressen und sich richtig doll vermehren. Und dann verdrängen sie die bösen Darmbakterien. Und es vermehren sich die Darmbakterien, die beim Abnehmen helfen, die Schlankmacher-Darmbakterien. Außerdem ist man ein bisschen vorgesättigt, weil das quillt auch. Löslicher Ballaststoff zieht Wasser, deswegen viel trinken. Und man ist schon ein bisschen satter und isst dann weniger. Und diese Akazienfasern, ähnlich wie vielleicht auch Flohsamenschalen oder auch Leinsamen. Viele nehmen ja auch gerne bittere Salate zu sich für lösliche Ballaststoffe oder Wurzelgemüse oder weißer Pfirsich oder Wassermelone. Da sind überall lösliche Ballaststoffe drin. Aber das Tolle an diesem, wenn du jetzt einen Esslöffel von diesen Akazienfasern nimmst, dann kann ich dir sagen, das sind 5 Gramm Ballaststoffe. Und warum ist die Zahl 5 Gramm wichtig? Wir wollen am Tag 30 Gramm Ballaststoffe zu uns nehmen, weil wir wissen, mit 30 Gramm Ballaststoffen sind wir all over so richtig gesund. Und Studien zeigen, wenn du 5 Gramm Ballaststoffe mehr schaffst am Tag, also ein Esslöffel Akazienfasern, reduziert sich deine Gesamtsterblichkeit um 14%. Und Gesamtsterblichkeit bedeutet an allen Diagnosen.
Eine Menge, also
das ist richtig krass. Und weißt du, wenn du sonst halt
zusammen,
nur so 20 Gramm Ballaststoffe zu dir nimmst, du kannst es mal tracken, es gibt so kostenlose Apps und dann machst du halt einen so einen Esslöffel und halt vielleicht noch ein bisschen Ballaststoffe, dann hast du dich einfach richtig gesund gemacht und ein weiterer, jetzt hat es nichts mit Supplements, aber ich bin jetzt in Rage, 30 Gramm Ballaststoffe am Tag und 30 verschiedene Pflanzen pro Woche. Das sollte man zu sich nehmen, hat das American Gut Project gezeigt. damit hast du so eine wundervolle Darmflora, dass du richtig optimal gesund bist. Und jetzt überlegst du dir vielleicht, wie komme ich denn da jetzt so drauf? Und dann kannst du ja mal gucken, so jedes Gemüse zählt, jedes Obst zählt, jedes Gewürz zählt, jedes Kraut zählt einzeln, jede Saat, ja, also Saaten, Kerne, Nüsse und du darfst auch Kaffee dazu zählen mit tollen Ballaststoffen.
Da bin ich froh. Ja.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Wir machen jetzt den Mythencheck, das heißt, wir rauschen einmal durch so ein paar Mythen durch. Mythos 1. Wenn ich mich gesund ernähre, dann brauche ich keine Supplements.
Das ist leider nicht zutreffend, weil trotz gesunder Ernährung manchmal zu wenig im Körper ankommt, weil entweder die Lebensmittel zu wenig liefern, die Böden entleert sind oder die Darmflora nicht mehr ganz fit ist. Auch manchmal umweltbedingt oder Krankheits- oder Arzneimittelaufnahmebedingt, dass einfach die Mikronährstoffe nicht ausreichend aus dem Speisebrei herausgelöst werden können.
Mythos 2. Je mehr Inhaltsstoffe ein Präparat hat, desto besser.
Wenn es um Supplements geht, sind Mischungen für eine Kur durchaus mal okay. Aber oft sind die niedrig dosiert, zu niedrig, um richtige Mängel auszugleichen und gleichzeitig vielleicht auch zu viel des Guten von Dingen, die wir gar nicht brauchen. Lieber wäre mir ein gezieltes Nachschauen, was schaffe ich nicht über die Ernährung und genau das dann auch nur als Nahrungsergänzungsmittel in der entsprechenden Dosis für eine Zeit oder langfristig dazuzugeben.
Mythos 3. Vitamine kann man nicht überdosieren.
Vitamine kann man sehr wohl überdosieren, vor allem die fettlöslichen Vitamine E, D, K, A, wie die Lebensmittelkette.
Ja.
Die können sich im Körper anreichern und wenn es dann zu hohe Spiegel gibt, dann können ernste Nebenwirkungen auftreten, insbesondere beim Vitamin D. Deswegen hatte ich auch schon gesagt, die Standarddosis ist zwischen 2500, 3000 bis maximal 4000 pro Tag.
Und dann gibt es andere, da nimmt der Körper einfach nicht mehr auf, ne? So Vitamin C, glaube ich.
Der Körper pinkelt halt viele wasserlösliche Vitamine wieder aus, wie zum Beispiel Vitamin C. Dann hat man, wie man so schön sagt, teure Pipi. Aber Vitamin C ist ja in vielen Lebensmitteln drin. Es hat aber auch nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Und wenn man es halt doch mal nicht schafft, Vitamin C-haltige Kost zu sich zu nehmen, kann man das schon auch mal dazugeben, insbesondere in Kombination mit Eisenpräparaten, weil es beim Eisen helfen kann, die Aufnahme in den Körper, die Bioverfügbarkeit zu verbessern und auch, dass es keine Nebenwirkung hat, also keinen prooxidativen, sondern einen antioxidativen Effekt. Vitamin C ist ja ein Antioxidant, also das ist jetzt so ein chemischer Begriff, aber das heißt einfach, freie Radikale werden abgefangen und das ist keine politische Vereinigung, wir sind ja hier in Berlin, sondern das sind Schadstoffe, die im Körper immer entstehen, auch von außen kommen, durch Sonne, durch Rauchen, durch Stress, aber einfach auch durch den Stoffwechsel entstehen. Und da wollen wir nicht zu viel davon im Körper wüten haben, sodass wir Antioxidantien wie Vitamin C brauchen, um die ein bisschen zu neutralisieren, damit die eben keine Gewebeschäden in großen Mengen anstellen. Und dann kann man aber auch sehr schön Eisen mit Vitamin C kombinieren. Und Vitamin C kombiniert man auch sehr gerne mit Kollagen. Kollagen ist ja so in der Beauty- und Anti-Aging-Branche total.
Daher kenne ich es. Ich hätte es jetzt so in Gesichtscremes oder
auch
so
in der
vermuten.
Sportbranche, ja, wenn du es aufs Gesicht cremst.
Die bitte nicht essen. Gesichtscreme jetzt nicht anfangen zu löffeln, weil man denkt, hat ja eh mir so erzählt.
Genau, und nee, genau. Und das Kollagen, das du dir auf die Haut schmierst, das ist viel zu groß von den Molekülen her, das geht gar nicht in die Haut rein. Aber wenn du das zum Beispiel als Pulver zu dir nimmst oder du kochst dir Omas Knochenbrühe und machst so ein bisschen frische Petersilie fürs Vitamin C drauf, dann wird das im Darm, in dem Dünndarm klein gehäckselt, in kleine Partikel. Und dann in den Körper reingeleitet und diese einzelnen Aminosäuren oder kleinen Partikel, Eiweiße, werden dann im Körper wieder zusammengesetzt, zu Kollagen dann hoffentlich und am liebsten auch in der Augenfalte. Es kann aber auch die Po-Falte treffen oder den Herzbeutel. Aber wenn wir viel davon haben, dann werden eben alle gleichmäßig versorgt und der Körper muss nicht diese sogenannte Triage machen, dass er nur die wichtigsten Stellen versorgt mit dem Kollagen. Und damit es aber gut klappt, braucht es Vitamin C.
So, ein Mythos haben wir noch. Natürliche Supplements sind automatisch verträglicher.
Natürliche Supplements sind ja zum Beispiel getrocknete Pflanzen oder Extrakte. Und sehr schön daran ist, dass da Vitamine häufig einhergehen mit weiteren Pflanzenstoffen. Das ist ja das Tolle an Obst und Gemüse, dass da eben nicht nur ein Wirkstoff ankommt, ein Vitamin, sondern gleich ganz viele Vitamine und dann auch noch Ballaststoffe und Farben. Das ist alles gut für unseren Körper.
Ja.
Wenn man also solche Supplements nutzen will, die gibt es durchaus auf dem Markt, um sich so insgesamt so ein bisschen zu unterstützen vielleicht, mal in der Winterzeit oder nach einer Erkrankung, dann ist das absolut gut. Trotzdem sind synthetische Vitamine jetzt nicht per se schlecht. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie sieht das Molekül aus und vor allem, wie kommt es daher, wie ist es verpackt und wie soll es in meinen Körper gelangen. Also pauschal nicht.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Wir sprechen heute über Ernährung und da müssen wir natürlich auch über den Darm sprechen. Haben wir ja auch hier und da schon gemacht. Man merkt, also das ist ein wichtiges Thema. Darüber schreibst du ja auch in deinem Buch Genial Ernährt. Was ich ganz spannend fand, du schreibst nämlich, der Darm ist jetzt nicht nur so ein Schlauch irgendwie, ne, so ein Verdauungsorgan, was irgendwie da so ist und irgendwie muss das Essen halt raustransportiert werden, sondern das ist wichtig für unsere körperliche Gesundheit und der Darm ist auch wichtig für unsere mentale Gesundheit. Mhm. Das musst du mir erklären.
Es gibt ja ganz viele verschiedene Achsen, die man mittlerweile entdeckt hat. Zum einen die Darm-Hautachse, also dass man über eine Darmflora die Hautgesundheit beeinflusst, aber auch die Darm-Hirnachse. Und da hat tatsächlich die Forschung schon festgestellt, dass es da große Verbindungen gibt, dass zum Beispiel die Depression, wahrscheinlich auch ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, ja, vielleicht auch Autismus, wahrscheinlich auch Demenz mit Parkinson in Verbindung bringt. Also es gibt ganz viele neurologische Zustände, Dysbalancen und Erkrankungen, die man in Zusammenhang zumindest mit der Darmflora sieht. Es gibt im Grunde keinen einzigen Bereich des Körpers mehr, wo jetzt die Ärzteschaft sagen würde, dass die Darmflora keinen Einfluss hätte. Früher hat man ja nur gesagt, das ist alles scheiße, das braucht kein Mensch und das kann am besten auch steril sein, das wäre dann nicht so bäh. Mhm. Mittlerweile weiß man, das ist eine Ergänzung von uns, also die Hälfte von uns ist von unseren Zellen sind praktisch unsere Gäste oder unsere Mitbewohner, im Grunde ein Holobiont, ein großes Ganzes, ein Universum, das ja, wir können ohne die nicht und die können ohne uns nicht. Also wir arbeiten zusammen und diese Gruppen von Darmbakterien, die sind auch mal besser, mal schlechter und hier geht es vor allem um die Balance. Also eine Dysbiose ist sozusagen ein Verlassen einer gesunden Balance. Ne? Das ist so wie ein Mischwald. Da brauchen wir alle Baumsorten und alle Büsche und Gräser und Farne, damit er stark und robust ist. Wenn wir aber so eine mickrige Monokultur, so eine Fichtenmonokultur haben und nicht so einen schönen deutschen Mischwald, ja, oder dann, österreichischen oder Schweizer, ja, Mischwald, dann ist diese Monokultur eben sehr anfällig für einen Parasiten.
Ja.
Und so geht es uns auch. Also wenn, ich sehe das auch bei den Patienten, ich mache ja molekulargenetische Stuhlanalysen. Hier gibt es noch Leute, die sagen, ah, ist doch alles Pillepalles, alles Humbug. Es gibt ja nicht die ideale Darmflora. Das stimmt. Das wissen wir auch noch gar nicht. Die Forschung ist ja noch auf dem Weg. Aber man sieht schon einige Dinge, wo du denkst, oh krass, das passt ja genau zu diesem Problem dazu. Also viele Leute haben eine Verarmung ihrer Artenvielfalt.
Ja.
Die haben zu wenig gesundheitsförderliche Gruppen und zu viele Krankmacher. Die Darmbakterien setzen auch Chemikalien in unseren Körper ab, die im besten Fall das Immunsystem stärken. Aber die auch zum Beispiel Depressionen fördern könnten oder das Herz-Kreislauf-System kranker machen könnten, also das Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt steigern könnten.
Was können wir denn so für die Artenvielfalt bei uns im Körper tun? Also wir haben jetzt so über Ernährung im Allgemeinen gesprochen, aber gibt es irgendwas, womit wir durch die Ernährung speziell unserem, ja, Darm helfen können?
Also ich hatte vorhin über die 30 verschiedenen Pflanzen gesprochen, die sind wirklich relevant. Mach es als Challenge, dass du einfach über die Woche guckst, was schaffe ich denn heute Mittag, einen Salat gegessen, da war Rucola, da war Tomate, da war Paprika und da waren vielleicht Pinienkerne. Okay, sagst du 4. Und zum Frühstück kann man ja gleich auch schon wieder Pflanzenpunkte sammeln, indem man Haferkleie oder Haferflocken nutzt und dann die Saaten dazu. Ich mache immer mir so eine Mischung aus Chiasamen, Leinsamen, Hanfsamen und Weizenkeimen. Und dann könnte man ja noch Walnüsse reinmachen und vielleicht Pistazien. Und dann natürlich das Obst, noch einen Apfel und vielleicht Tiefkühlblaubeeren mit dieser richtig satten blauen Farbe. Viel besser als die Zuchtblaubeeren, weil die Farbe ist ja auch wieder gut. Und vielleicht mache ich mir noch ein bisschen Sojadrink rein und guck schon, habe ich 10 Pflanzenpunkte gesammelt. Zusammen mit den 4 vom Salat. Und so kann man über die Woche, ne, also du kannst nochmal Pilze dazu zählen, die darfst du in dem Fall auch als Pflanze rechnen. Und dann kannst du dir Oregano und Thymian dazu zählen. Und dann kannst du dir noch Kürbiskerne und weiße Sonnenblumenkerne. Und dann trinkst du noch 3 bis 4 Tassen Kaffee am Tag, vielleicht sogar 4 bis 5. Und wusstest du, dass 2 Tassen Kaffee durchaus mehr Ballaststoffe haben können als eine Banane? Das denkt man gar nicht. Das ist eine ganz wichtige Ballaststoffquelle für lösliche Ballaststoffe und damit Darmpflege pur. Und gleichzeitig Polyphenole, also Pflanzenstoffe. Wir wollen ja so ganz viele verschiedene Pflanzenstoffe, die wir anhand der Farben auch gut erkennen. Und diese Kaffeepolyphenole, die führen zum Beispiel dazu, dass Menschen weniger Typ-2-Diabetes haben.
Ja.
Weniger, also Leberkrebs oder Gebärmutterkrebs.
Kaffee in Maßen gar nicht.
Antidemenz, pro Herz-Kreislauf-Gesundheit. Ist richtig toll. Also 3 bis 5 Tassen am Tag ist offiziell meine Empfehlung und auch eben ein toller Pflanzenpunkt.
probiotische Lebensmittel. Ich glaube, vielleicht kannst du das gleich einmal noch erklären, was das ist. Ist das eine gute Wahl, um Darmgesundheit zu unterstützen?
Ja, vielleicht erst noch mal ganz kurz die Präbiotischen im Gegensatz zu den Probiotischen. Was sind die eigentlich? Das sind die löslichen Ballaststoffe. Das sind die Akazienfasern, das sind aber auch die bitteren Salate und die Wurzelgemüse und das ist das Beta-Glucan aus den Pilzen und aus dem Hafer, was man übrigens auch benutzt, um Cholesterin zu senken und wiederum Hafertage bei Diabetikern Typ 2, um den Blutzucker langfristig über 3 Wochen günstig zu beeinflussen, weil einfach eine gute Darmflora daraus resultiert. Oder auch Apfelpektin, das macht einen dann auch wiederum schlank. Oder die resistente Stärke aus den einmal erkalteten und gern auch wieder erwärmten Kartoffeln. Das sind alles die löslichen Ballaststoffe, die dienen als Präbiotika. Sie sind das Fressen für die lieben Darmbakterien. Die sind damit gedüngt. Es gibt auch die fasrigen Ballaststoffe, die machen, dass die Kacki schön ist und schön den Darm verlässt, als Dampframme durch den Schließmuskel, dass der aufgeht und man sich schön vollständig entleeren kann. Auch das ist Lebensqualität für die meisten Menschen, dass die regelmäßig und gut aufs Klo gehen können, immer schön viel trinken, Magnesium und Bewegung auch dazu und dann läuft das. Aber die Probiotika, die du gerade angesprochen hast, sind auch nicht zu verachten. Ich war in Japan und habe dort gesehen, dass dort bestimmt 3-mal am Tag eine kleine Menge fermentiertes Gemüse gegessen wird. In Deutschland kennen wir das unpasteurisierte Sauerkraut. Wir kennen vielleicht auch Kimchi beim Koreaner im Restaurant. Mhm. Oder Natto, das sind die fermentierten Sojabohnen, die so käsige Fäden ziehen und auch übel stinken, aber lecker bekömmlich sind und gut schmecken eigentlich, obwohl sie nicht gut riechen. Außerdem Kefir. Ist auch ein Fermentationsgetränk, wo auch nicht nur Bakterien, sondern Hefen drin sind oder Buttermilch oder original griechischer oder bulgarischer Joghurt. Diese Fermentationslebensmittel liefern probiotische Bakterien in unseren Darm, aber auch Salat aus dem Garten, der nicht gespritzt ist, liefert natürliche probiotisch wirkende Bakterien in unseren Darm und auch ein ganz tolles Produkt, was wir in einem älteren Podcast von einer Kollegin hier gelernt haben, die sogenannten effektiven Mikroorganismen. Das gibt's als kleines Gesöff, so einen kleinen Shot kann man zu sich nehmen, schmeckt sauer, trinken die Langlebigen auf Okinawa, aber kann man auch hierzulande erhalten und damit seinen Darm auf natürliche Weise anreichern. Nee, kannst du bei Nahrungsergänzungsmittelherstellern bestellen. Das wird speziell hergestellt, sollte natürlich eine tolle Reichhalt an 33 Bakterien und Hefen, die zusammen in der Gruppe fermentiert haben, beinhalten. Das stellst du in den Kühlschrank, damit es sich gut hält und nimmst davon jeden Tag. Das ist, nenn das Lebensmittel. Das sind keine Nahrungsergänzungsmittel, das sind Lebensmittel, die besonders das Mikrobiom stärken. Und viele Menschen beschäftigen sich mit Lebensmitteltrends, ja, Keto und Paleo und was alles gibt.
Ja.
Hauptsache eine darmfreundliche, eine mikrobiomfreundliche Ernährung. Das sollte der Kern aller Ernährungsformen sein.
Also der Darm steht im Zentrum. So, wenn's dem gut geht, dann haben wir eine gute Chance, dass es uns, dem Rest des Körpers auch gut geht.
Vor allem, weil ja auch ein Hauptteil des Immunsystems dort angesiedelt ist. Das heißt, wir produzieren dort Immunsystem und die Bakterien interagieren. Und auch die Schleimhaut, wenn die schön robust ist, dann nehmen wir auch keine Reiz- und Giftstoffe so schnell zu uns. Der Feind sitzt halt leider im Detail. Mikroplastik, ja, Schwermetalle, Pestizide, hochverarbeitete Lebensmittel, viel Salz, viel Zucker, auf der Couch rumsitzen, nicht gut schlafen, Stress haben, das sind alles Feinde des Mikrobioms.
Und damit dann auch Feinde des Darms. Also gibt sonst noch, also klar, man hat jetzt irgendwie schweren Einfluss drauf, wie viel Mikroplastik und so ich zu mir nehme. Aber bei so herkömmlichen Lebensmitteln, gibt es da Dinge, wo du sagst, nee, bitte sofort jetzt streichen, lieber nicht mehr zu sich nehmen?
So grundsätzlich finde ich hochverarbeitete Lebensmittel in der Regel mit Ausnahmen nicht so günstig, weil man da auch gar nicht mehr so sehen kann, was da eigentlich so drin ist. Und dann sind da so viele Zusatzstoffe hinten drauf, auch Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel. Das sind Dinge, die nicht in unseren Körper gehören und die sicherlich einen negativen Einfluss auf die Darmflora auch haben.
Woran merke ich denn, dass ich vielleicht ein Thema mit meiner Darmflora habe, dass die besser sein könnte?
Als Hautärztin und allergologisch tätige Ärztin kommen Patienten häufig zu mir mit der Frage, ob sie nicht eine Nahrungsmittelallergie haben, weil sie haben irgendwie immer Beschwerden, wenn sie irgendwas essen.
Habe ich auch schon von mir gedacht, ja.
Und ein großer Prozentsatz, vielleicht 20% der Leute denken, dass sie das haben, aber nur 3% plus minus haben wirklich eine Lebensmittelallergie. Das kann man sehr genau messen im Blut, das machen allergologisch tätige Ärzte verschiedener Fachrichtungen, Dermatologen, HNO, Internisten, wer auch immer sozusagen den allergologischen Teil mit abdeckt. Und wichtig ist hier IgE-Antikörper zu bestimmen, nicht IgG.
Ja, das.
Das wird ganz oft gemacht, dass man Leuten sagt, ach, wir bestimmen mal die und die Antikörper, und das ist ganz oft IgG-Antikörper, und dann wird den Leuten eine ganz lange Liste gegeben mit Lebensmitteln, die sie jetzt gar nicht mehr essen sollen, und dann kommen die ja fast schon in den Mangel. Das bedeutet aber eigentlich nur, dass das ihm, dass der Körper diesen Lebensmitteln mal guten Tag gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass es eine Allergie ist. Eine Allergie muss IgE-Antikörper sein. Und vielleicht, das sage ich jetzt, ist vielleicht ein bisschen wissenschaftlich, aber eben ich merke, dass viele Leute diese IgG-Tests machen, die am Ende aber gar keine Hilfe sind. Es ist nur eine IgE-Testung, ne, weil es eine echte Allergietest ist. Nur die sind zielführend. Und wenn da jemand immer Bauchschmerzen hat und merkt, dass er Soja nicht verträgt oder gar Erdnüsse oder Möhren, ne, es gibt ja auch so Kreuzallergien gegen, wenn man Pollenallergiker ist, zum Beispiel Birkenpollen nicht verträgt, dann kann es sein, dass man auch Apfel nicht verträgt, dann kribbelt plötzlich der Mund oder die Zunge oder es kratzt im Rachen. Die Lebensmittel muss man dann weglassen. Aber diese anderen, diese langen Listen, wo man da gesagt kriegt, ach, lass das weg, lass das, das ist gar nicht nötig. Hier ist es nötig, den Darm zu stärken, dass eben nicht jedes Lebensmittel gleich Kontakt zum Inneren bekommt. Einfach Darmflora stärken, Schleimschicht stärken, das brauchen wir. Und viele Leute sind dann ganz fallen aus allen Wolken, dass sie gar keine Allergie haben, aber sie haben ja trotzdem Symptome. Also muss ich gucken, woran könnte es liegen. Es könnte eine Laktoseintoleranz dahinter stecken. Manche Leute haben eine sogenannte Histaminintoleranz. Auch die ist in den meisten Fällen behandelbar, weil es oft in Zusammenhang steht mit einem Enzym, das im Darm sitzt, das Histamin abbaut und ähnliche Stoffe, das aber einfach durch eine schlechte Darmflora nicht mehr so gut funktionieren kann, weil die Darmschleimhaut eben ramponiert ist. Wenn du aber das wieder reparierst, dann geht auch in den meisten Fällen diese sogenannte Histaminintoleranz wieder weg. Das heißt, du musst rausfinden als Arzt, ist es eine Allergie, ist das irgendeine Unverträglichkeit, ist das ein Enzymmangel, also ein Verdauungsenzymmangel. Und was man immer auch im Kopf haben muss, es kann natürlich auch was Organisches sein, also bloß nicht nur eine Kaki-Analyse oder nur ein Labortest, sondern unbedingt eine Koloskopie, eine Darmspiegelung machen bei Darmproblemen. Unbedingt und auch gegebenenfalls eine Magenspiegelung. Manchmal findet man diesen Magenkeim Helicobacter pylori, der auch im ganzen Bauchraum Probleme machen kann. Und wenn man den behandelt hat, dann gehen plötzlich diese ganzen Symptome weg. Man muss also ganz genau hinschauen. Und manche Leute trinken einfach auch zu viel Apfelsaft, 2 Gläser, und dann ist einfach die Aufnahmekapazität für Fructose überstiegen.
Ja.
Und dann kriegen die Blähungen. Aber es ist eigentlich ganz normal. Ab einer gewissen Menge kann der Körper das nicht mehr aufnehmen und dann gärt das natürlich im Darm und macht Blähungen. Und wenn wir uns langsam gewöhnen an mehr Ballaststoffe, werden wir auch zunehmend ballaststoffreiche Lebensmittel wie Linsen und Bohnen gut vertragen.
Also du hast uns ja jetzt schon sehr gut erklärt, was wir zu uns nehmen, was wir besser weglassen beim Essen. Ist es auch entscheidend, wie wir essen?
Ja, es gibt sogar Untersuchungen dazu. Ganz wertvoll ist der Crunch. Also wenn wir uns beim Essen zuhören.
Ja.
Also Menschen, die eher nicht so viel essen, im alten Senioren, im Pflegeheim, die kriegen eher wieder Appetit, wenn sie ihren Crunch hören. Und die anderen merken, dass sie was essen und überessen sich nicht so schnell. Das heißt, vielleicht beim Essen doch mal das Handy ausschalten, den Fernseher auslassen, auch nicht unbedingt Musik hören, meinetwegen was lesen oder einfach sehr bewusst und achtsam essen oder mit der Familie im Austausch sein. Das ist schon mal ein sehr guter Trick. Und außerdem, wie wir essen, in Sitzen, in Ruhe, ist natürlich viel besser. Beim Trinken ist es übrigens, Wasser trinken ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob man dabei trinkt, davor trinkt und danach trinkt. Das ist, wie man Lust hat. Also man darf sich zwischendurch seine Geschmacksknospen auch wieder für den nächsten Happen freispülen, weil man den dann auch besser genießen kann. Dass jetzt die Verdauungssäfte besonders verdünnt würden, das ist eigentlich verlassen. Also wenn man Lust hat, darf man gerne aber auch davor ein Glas Wasser trinken, weil das schon ein bisschen vorsättigt und schon ein bisschen dabei hilft, vielleicht nicht sich zu überessen. Mhm. Und es gibt ja auch weitere Tricks. Wir haben ja vorhin schon mal über dieses Diabetes Typ 2 Risiko gesprochen, das ja so grassiert weltweit. Es gibt ja auch Glukosetricks. Wenn man zum Beispiel vermeiden will, dass die Glukose, der Zucker immer so massiv ansteigt. Klar, wir wollen nicht immer Süßigkeiten essen. Das wissen wir schon. Wir wollen auch nicht immer Weißmehl essen und wir wollen auch nicht immer zwischendurch sowas snacken. Wir wollen schon zwischen den Lebensmitteln oder zwischen den Essenszeiten Pause halten, dass der Blutzuckerspiegel sich erholen kann. Es gibt aber weitere Tricks. Zum Beispiel vor seinem Essen einen Gemüsesalat essen oder eine Gemüsesuppe zu sich zu nehmen. Dann ist erstmal eine Grundlage geschaffen mit Ballaststoffen, die verhindert, dass Blutzucker danach sehr schnell ansteigen kann. Danach essen wir vielleicht unsere Fette und unsere Eiweiße und eben zum Schluss erst das Dessert. Und der Zucker muss ich da erstmal mühselig durch diese Verpackung, durch diese Schichten durchbohren. Das heißt, der steigt nicht so schnell an, sondern sehr langsam. Und das finden wir ganz gut, weil wenn wir sehr starke Blutzuckerspitzen haben, verklebt das unser Hämoglobin, das ja eigentlich Sauerstoff durch den Körper transportieren soll. Ja. Und das misst ja auch der Hausarzt mit dem Langzeitblutzuckerwert HbA1c. Es verklebt aber eben auch andere Strukturen wie die Haut. Es macht halt einfach alt und macht Entzündungen. Außerdem gibt es einen weiteren Glukosetrick für die Leute, die es mögen, morgens ein großes Glas Wasser mit 1 bis 2 Esslöffeln Apfelessig. Verdünnt natürlich, sonst wird es zu krass für den Magen.
Ja.
Aber wir wissen, dass gerade bei Diabetikern vom Typ 2 die Blutzuckerfreisetzung verlangsamt, den Appetit zügelt und eben einen positiven Stoffwechseleinfluss hat durch die Essigsäure, die da drin ist. Und davon können auch wahrscheinlich alle anderen auch Stoffwechselgesunden noch profitieren. Nur bitte nicht danach direkt die Zähne putzen, weil Säure natürlich...
Das reibe ich dann in den Zahn, ne?
Ja,
das
kann den Zahn quasi in Schmelz aufweichen und dann will man den nicht gleich wegschrubben, sondern eine halbe Stunde oder so warten. Aber das ist ja auch, wenn wir Essig auf dem Salat essen, immer dieselbe Regel. Nach dem Essen nicht direkt die Zähne putzen. Ich bin Zahnarztfrau, ich weiß, wovon ich spreche. Und dann natürlich auch eine Essensregel, eine interessante für den Blutzucker. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Also das sind alles so schöne Tricks rund ums Essen, die man beachten kann, die einfach das Essen gesünder werden lassen.
Bewusst sich Zeit nehmen fürs Essen, trinken nebenbei.
Das und vielleicht gibt's noch ein paar extra Tipps. Zusammen kochen ist echt ein wertvoller Hinweis. Das ist
das kann auch schief gehen.
Sehr verloren gegangen.
Muss man,
gerade mit den Kindern.
Muss man die gleiche Art haben zu kochen.
Kann sein, aber es lohnt sich da, das mal ab und zu als Event zu machen. Sei es mit dem Team, sei es mit der Familie, sei es mit Freunden oder auch für sich selber. Das ist ein Akt der Meditation, der Achtsamkeit, des Spielens, des Faszinosum Chemie. Zum Beispiel einer meiner Söhne, der liebt Kochen und der ist aber auch total naturwissenschaftlich und der findet das halt großartig, wie sich Aromen verändern, wie sich Konsistenzen verändern. Ja. Der hat auch mit Essen experimentiert. Also wie kann man, ne, so Galerte machen und so. Das ist toll und wie sich Gewürze zusammenfügen und so. Das kann richtig Spaß sein und ein sinnliches Erlebnis sein. Und das hilft uns auch übrigens bei das bewusste Essen bei der Gewichtskontrolle.
Ja.
Und experimentieren mit Essen ist auch, also heißt nicht mit Essen spielen, doch mach mal zum Beispiel, dass du fermentieren lernst. Wow. Oder dass du von den Kichererbsen die Flüssigkeit nutzt und die statt Eischnee aufschlägst. Wow.
Mhm.
Super proteinreich auch.
Ja, kipp ich immer weg. Mach ich jetzt
kannst du mal ausprobieren. Oder dass du Kartoffelschalen, Bio-Kartoffeln nicht verwirfst, sondern daraus richtige tolle Ofenkartoffelchips machst. Oder dass du von der Möhre, wenn es eine Biomöhre ist, das Grün nicht wegschmeißt, sondern anstatt Petersilie benutzt. Dasselbe geht mit roter Beete. Oder dass du den Kaffeesatz voller Polyphenole und Ballaststoffe in deinen Keksteig einmischt. Oder dass du Sprossen ziehst. Das Microgreens nennt man das ja, so diese ganz kleinen Blättchen, die sind voller Mikronährstoffe, ein krasses Supplement.
Ja, und mein Tipp beim Zusammenkochen, einer oder eine muss den Hut aufhaben und der andere schnibbelt oder so.
Du
das geht bei
Erfahrung
uns immer
gesammelt,
schief, wenn beide irgendwie das Essen noch verbessern wollen.
Oder man einigt sich, der eine macht Chaos, der andere putzt dann weg.
Das ist auch gut.
Ne, so, je nachdem, welche Baustellen man so hat in der Familie.
Haben wir das auch geklärt für ein friedliches Miteinander. Was empfiehlst du denn Menschen, die jetzt vielleicht unterm Reizdarm leiden, Blähungen oder Verdauungsprobleme haben? Können die all das, was wir hier jetzt besprochen haben, auch einfach so anwenden oder ist es bei denen nochmal wichtig, auf spezielle Dinge zu achten?
Also beim Reizdarm ist es wichtig, dass man die Ursache herausfindet und sich nicht mit dieser Diagnose begnügt. Das ist sozusagen eine Ausschlussdiagnose. Reizdarm ist eine sehr diffuse Diagnose bisher. Wir haben ja auch hier in diesem Podcast schon mit Experten dazu gesprochen und das Resümee ist unterm Strich, also Darmspiegelung, Magenspiegelung, Infektionen ausschließen, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten ausschließen und dann schauen, Parasiten, die da so vor sich hinleben, die sind ja keine klassische Infektion, aber sie leben da, sie haben quasi Augen und Beine und Ohren, also nicht Ohren, aber dass man das dann wegbehandelt und dann guckt, dass man aber auch Stressabbau betreibt, dass man einen regelmäßigen Biorhythmus einhält, dass man Essenspausen einhält, zum Beispiel nachts ist auch für die Gewichtskontrolle, aber auch für den Reizdarm gut, nicht so spät essen, sondern wirklich mal 12 bis 14 Stunden nachts die Darmflora in Ruhe fermentieren lassen, dass die auch mal oder vielleicht sogar mal Fastenpausen einlegen. Fasten ist ja sowieso ein toller Reset für die Darmflora. Einfach das mal ausprobieren, ob das einem liegt. Man sagt ja, während des Fastens schaltet der Körper von Wachstum auf Wartung. Der repariert ganz viel. Er verjüngt sich deswegen auch. Entzündungen können zurückgehen. Und bei sehr vielen Krankheiten ist ja Heilfasten auch sehr beliebt. Nicht jeder kann das und mag das. Und da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit des Scheinfastens. Das macht man 5 Tage. Das hat der Altersforscher Walter DeLongo beschrieben, wo du 800 bis 1100 Kalorien am Tag schon zu dir nehmen kannst, verteilt auf 3 kleine Mahlzeiten, rein vegan. Und jetzt meine ich nicht Pommes und Bier oder Schokopudding, sondern ich meine eben ne, so Vollkorn. Da darf schon Kohlenhydrate und Protein und auch Fett dabei sein, aber so kleine ja. Mengen, dass du eben nicht total ausgehungert bist. Aber wenn du das machst, dann denkt ein spezieller Zellschalter in deinem Körper, mTORC1, der immer für Wachstum und Aufbau und Muskeln und aber auch für Zivilisationskrankheiten leider zuständig ist, dass du gerade fastest. Und so tritt dieser Effekt ein, obwohl du isst, also für Menschen, die nicht fasten können, eine ganz tolle, gesunde Alternative, das Scheinfasten.
Du willst deine Essgewohnheiten ändern? Gesunde Ernährung kann man lernen. Zum Beispiel mit den Ernährungskursen der TK. Online oder vor Ort. Über den Link in den Shownotes findest du den passenden Kurs für dein Anliegen.
Und was ist denn so mit Laktoseintoleranz?
Ja, genau, das ist ja ganz wichtig, auch rund ums Thema Reizdarm, weil eben nicht alles ein Reizdarm ist, sondern auch mal eine Laktoseintoleranz dahinter stecken kann. Das kann man am sichersten mit einem Gentest feststellen. Gerade mediterrane Bevölkerungen haben eine Laktoseintoleranz ganz normal und das ist auch keine Krankheit, das ist auch keine Modediagnose. Im Verlauf des Lebens geht die Fähigkeit, Milchzucker zu zerlegen, verloren durch das Enzym Laktase. Ganz oft, aber nie komplett. Aber es gibt Menschen, die haben halt mehr verloren und andere weniger. Und manche haben es genetisch einfach so, dass sie das im Laufe des Lebens nicht vertragen. Und manchmal macht das eben noch Tage, zeitversetzt Beschwerden. Das heißt, es lohnt sich auch, die Laktoseintoleranz zu prüfen und einfach dann auch auf laktosefreie Produkte, also wirklich explizit laktosefrei oder einfach Hartkäse, wo die Laktose schon abgebaut ist, umzuswitchen oder auf Soja oder Hafer-Alternativ-Joghurts quasi.
Mir wurde das mal diagnostiziert wohl, weil ich zu viel Laktose zu mir genommen habe. Dann habe ich das reduziert und dann ist es auch wieder besser geworden. Ja. Also inzwischen kann ich wieder Milch und Käse in Maßen essen.
Und dann gibt es ja auch noch die Gluten, also das Unverträglichkeit. Zöliakie ist ja der Klassiker, wo die Leute eine Autoimmunerkrankung haben. Die kann man beim Gastroenterologen auch durch eine Dünndarmuntersuchung, also durch Gastroskopie, Magenspiegelung, dann gucken die im oberen Bereich des Dünndarms, ob da Gewebeveränderungen sind. Man kann es auch mit Bluttests nachweisen. Deswegen auch das bitte beim Arzt unbedingt abchecken lassen. Es gibt aber auch Menschen, die einfach den modernen Zuchtweizen nicht vertragen, ohne dass sie eine Autoimmunerkrankung haben. Das heißt, viele Menschen profitieren davon, neben zu viel Kuhmilch auch mal Weißmehl wegzulassen. Also hier auch mal ein bisschen um die Ecke denken und vielleicht das auch einfach mal ausprobieren. Es gibt ja genug Alternativen.
Ist ein guter Tipp, finde ich ganz gut. Mir fällt es immer wahnsinnig schwer, so auf alles zu verzichten.
Du musst ja gar nicht verzichten. Worauf verzichtest du? Also ich meine, wenn, dann machst du es mal als Fastenkur, aber auch, das ist vielleicht auch ganz wichtig, der Punkt.
Ja.
Kein Mensch muss verzichten. Gesunde Ernährung ist nicht Verzicht. Es muss Spaß machen. Es darf Spaß machen. Wenn du kein Brokkoli magst, dann isst du einfach kein Brokkoli. Das Tolle ist, es gibt ja Alternativen. Dann isst du halt Kohlrabi oder du isst Grünkohl. Den gibt's ja auch in allen Variationen. Muss man gar nicht immer totgekocht essen. Kale ist ja so volles Superfood. Du kannst auch Äpfel essen. Ist halt alle Farben irgendwie. Ja. Und versuch einfach offen zu bleiben. Aber du darfst natürlich auch mal böses Essen essen. Ich würde wirklich zurückhaltend sein mit verarbeitetem Fleisch, weil das ist offiziell krebserregend. Das sagt auch die WHO. Also Wurst und Wurstwaren. Selten. Ja. Aber selbst Fleisch, weißt du, wenn du einen schönen großen Gemüseteller hast und da ist ein Stück schieres Fleisch und du bist Fleischesser, dann darfst du das machen. Also Menschen immer ihr Fleisch auszureden, das bringt gar nichts. Verbote bringen sowieso nichts. Je verbotener, desto interessanter. Bau es einfach ein, wenn du eine gute, gesunde Lebensführung hast. Natürlich gehört auch gesunder Schlaf und Sport dazu und aber auch gute zwischenmenschliche Kontakte. Natürlich kann der Körper dann auch mal was Böses vertragen. Das ist dann gar nicht mehr so böse. Es ist wie immer eine Frage der Balance und nicht der Perfektion.
Was können wir denn, nachdem man jetzt den Podcast gesehen hat oder gehört hat, was sind denn so 3 Sachen, die wir vielleicht so ganz einfach direkt nach dieser Podcast-Folge schon anfangen können zu verändern, um unseren Darm was Gutes zu tun?
Am besten sich eine App holen und einfach mal ein paar Tage, wenige Tage tracken, ob man auf 30 Gramm Ballaststoffe am Tag kommt und wenn nicht, mit Haferkleie und mit Akazienfasern, Flohsamenschalen, Nüssen und Saaten ergänzen und 30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen. Flüssigkeitszufuhr sehr gerne, also Tees und Wasser und Kaffee, der darf jetzt mit in die Flüssigkeitszufuhr, aber wissen, dass zum Beispiel Milch und Alkohol oder gesüßte Limonaden eher selten genutzt werden sollen. Es ist nicht kein Verbot, aber die sind halt auch keine, also ne, wenn wir wollen uns nicht den Durst stillen an Alkohol oder an Milch und süße Limonaden, die mit Süßstoff gesüßt sind, sind eben auch nicht so, das Wahlgetränk. Auch das Thema Schilddrüse im Blick haben, das ist auch ganz wesentlich. Die Schilddrüse lieb haben und pflegen mit Jod und Selen. Den Eisenspiegel im Blut angucken und dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Und alle Genussgifte eben reduzieren. Also Alkohol, haben wir auch hier in dem Podcast schon drüber gesprochen, ist ein Zellgift, ist krebserregend. Trotzdem in den Langlebigkeitsregionen der Blue Zones der Welt trinken die Menschen schon sehr wohl auch mal Rotwein. Und Rotwein ist wahrscheinlich von allen alkoholischen Getränken für den Genuss auch mal wahrscheinlich okay, in Maßen und selten genossen, in kleinen Schnucken. Genussvoll kann es für Entspannung sorgen, Geselligkeit, guten Geschmack. Es ist ja auch ein Kulturgut letztendlich.
So, wir haben über ganz viel gesprochen rund um die Ernährung. Gibt es von dir persönlich so ein Lieblingslebensmittel, was du
also
hast?
Also ein kleines Bündel an Lebensmitteln. Also Favorite, erstens ja. Mal eine Handvoll Nüsse am Tag soll das Leben um 10 Jahre verlängern. Das konsumiere ich, eine Mischung.
Ja.
Außerdem Tomatenmark, da ist der Wirkstoff Lycopin drin, sekundärer Pflanzenstoff. Und der ist total gut für unsere Haut, als Hautärztin wichtig und auch krebshemmend und verjüngend. Jeden Tag ein Esslöffel mit einem Tröpfchen Öl. Außerdem ein Glas Möhrensaft am Tag, auch mit einem Tröpfchen Öl. Das Beta-Carotin geht dann in die Haut über. Nach einem Monat ungefähr ist man so ein bisschen orange gefärbt. Mhm. Und wenn man die Haut so anspannt, sieht man bei mir, ne, hier so, wo die Hornknubbel sind, ist orange.
Ja, aber das sieht
und
gesund aus. Jetzt nicht so Trump-mäßig, ne, orange.
Ja, genau.
Ja.
Und auch nicht wie so ein Möhrenbaby. Man ja. weiß sogar, dass Menschen, die ein Möhrengesicht haben, anziehender aussehen als die, die künstlich sonnengebräunt sind. Also da wird offensichtlich eine Gesundheitsinformation abgegeben. Also ein Glas Möhrensaft am Tag und es verlängert auch den Eigenschutz der Haut gegen die Sonne immerhin ums 2- bis 3-fache, ist ja auch wichtig für die ewige Hautjugend und reduziert das Risiko für Hautkrebs demnach auch. Die grüne Farbe aus dem Matcha-Pulver liebe ich, 2 Tassen ja. Matcha-Pulver-Tee am Tag, den quietschgrünen Bio-Qualität aus Japan, hat auch Epigallocatechingalat drin, das ist ein Stoffwechseltuner, hilft bei der Gewichtskontrolle, ist ebenfalls Anti-Aging, gut für die Haut und soll auch krebshemmend sein. Matcha-Pulver-Tee und dann noch rote Beete liebe ich ja. auch sehr mit dem Wirkstoff Betanin. Ist auch nicht nur gut für die Haut, sondern fürs Herz-Kreislauf-System, reduziert den Blutdruck, was ja auch gut ist für die meisten, die zu hohen haben. Oder blaue Beeren. Man kann da sehr gut auf blaue Beeren aus dem Tiefkühlschrank zurückgreifen. Da ist fast noch alles an Vitaminen drin. Und diese intensiv blaue Farbe der Tiefkühlblaue Beeren ist noch viel, viel reichhaltiger und ein großes Geschenk im Vergleich zu den Zuchtheidelbeeren, die innen ja schon weiß sind. Also je bunter, desto besser. Und das ist so auch meine Lieblingsmischung. Aber ich könnte auch für Käsekuchen morden.
Vielen Dank, das ist doch ein wunderbares Schlusswort hier. Wer da noch tiefer eintauchen will, dem sei nochmal dein Buch empfohlen, Genial ernährt. Und damit war es das hier für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Die gibt's hier wieder in einem Monat. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, ihr kennt das Spiel, dann abonniert den Podcast gerne in eurer Podcast-App. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Bewertung dort hinterlassen. Das muss gar nicht viel sein. Da reichen immer ein paar Worte. Das freut uns sehr. Aber vielleicht habt ihr auch Kritik oder Fragen oder habt ein Thema, was hier noch nicht besprochen wurde. Dann schickt uns das gerne persönlich per Mail an podcast@tk.de oder natürlich auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Ich sag dir, Yael, vielen, vielen Dank heute als Gästin in deinem eigenen Podcast.
Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Ja, euch hoffentlich auch. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.